Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Hallo Antje.
Hallo Barbara.
Weißt du, es ist Juni und ich freue mich schon.
Im Juni ist unser Johannisfest.
Ja, genau. Also da haben wir wieder richtig Grund zu feiern.
Warum ist das eigentlich so, dass wir uns darauf freuen? Also auf der anderen Seite ist ja jetzt schon wieder der Zenit des Sonnenscheins überschritten. Es wird schon wieder dunkler. Wieso freuen wir uns denn jetzt darüber?
Ja, gute Frage. Es ist ja auch der Abschluss unseres Maurerjahrs. Aber das Johannisfest ist immer etwas ganz Besonderes. Sicherlich auch, weil wir das immer mit ordentlich Rosen und Rosenduft begehen. Ja, eine ganz schöne Gelegenheit, gemeinsam zu feiern.
Vielleicht geht es ja auch nur ums Feiern. Vielleicht freuen wir uns ja einfach auf das Fest, was wir haben.
Ja, also Feste, ob persönliche Anlässe oder andere Feiern, das ist ja in allen Kulturen eigentlich eine gern genommene Gelegenheit. Also bei Festen drücken wir gemeinsame Werte aus. Wir bieten vielen Menschen die Möglichkeit, ihre Emotionen und Überzeugungen auszuleben. Ja, und einfach auch eben fröhlich beisammen zu sein.
Ja, also das kann man ja, auch wenn wir jetzt so das spontane Gefühl haben, yippie, wir freuen uns, dass wir demnächst dieses Fest haben, kann man da natürlich auch ein bisschen nüchterner drauf gucken. Und wenn wir nachlesen und recherchieren, was haben denn Feste eigentlich für Funktionen, dann klingt das ja auch alles wirklich nüchtern. Also könnte man ja auch nochmal sagen, ja, das hat eine gesellschaftliche Funktion, das ist keine reine Unterhaltung. Dadurch wird ein kollektives Gedächtnis gebildet und das stärkt die Gemeinschaft und fördert den Zusammenhalt. Und dadurch sind auch in Krisenzeiten oder während anderer Herausforderungen im Leben können dann Feste eben auch dazu führen, dass Menschen zusammenkommen, dass sie Freude haben und dass sie Hoffnung haben auf eine bessere Zukunft.
Auf jeden Fall können wir sagen, Feiern ist eine universelle menschliche Erfahrung, die in allen Kulturen und über alle Kulturen hinweg durchgeführt und empfunden werden. Und das scheint so zu sein, dass Feste einfach etwas sehr Verbindendes und Gemeinschaftsstiftendes haben.
Ja, und in die Tradition stellen wir uns dann doch eigentlich gerne.
Ja.
Und grundsätzlich ist es ja so, dass wir, wenn wir Feste feiern, vor allem auch im Freundeskreis, dann haben wir da ein ganz positives und schönes Umfeld, fühlen uns geborgen, sind weit weg vom Alltag und haben keine Pflichten in dem Moment. Da ist vieles erlaubt und erwünscht. Wir sind spontan, wir sprechen, handeln, sind emotional, fröhlich und ausgelassen.
Wenn wir das jetzt kulturgeschichtlich betrachten, dann sind Feste aber seit jeher eigentlich symbolische Handlungen und wirken oft wie ein Spiegel unserer intuitiven Lebenserfahrungen. Und somit, also könnte man auch sagen, dass Feste zu feiern ein Privileg ist in unserer Gesellschaft. Denn das war nicht immer so, dass Feste feiern so grundsätzlich möglich war. Zum Beispiel hat Professor Walter Leimgruber, das ist ein Professor für Volkskunde und Ethnologie, dazu gesagt, in manchen Epochen und Gesellschaften wurden und werden bestimmte Feste verboten, weil die Obrigkeit und die Mächtigen sich vor ihnen fürchten. Tja, das kann ich mir auch vorstellen, da Feste ja manchmal durchaus so eine befreiende Kraft entwickeln und vielleicht einen Anlass sogar zu einer kleinen Revolte darstellen können.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte vom Kölner Karneval,
ja.
Ne? Denn da war es ja auch so, nachdem Napoleon abgezogen war und die Preußen dann 1815 ins Rheinland kamen, da war das schon auch ein Kulturschock für die katholischen feierwütigen Kölner und die protestantischen, etwas disziplinierteren Preußen. Und der Karneval muss damals auch sehr wild gewesen sein. Und das war den Preußen ein Dorn im Auge. Und sie haben überlegt, ob sie das verbieten. Und die Kölner haben dann das festordnende Komitee gegründet und haben dann der Obrigkeit den Karneval als geordnete Kulturveranstaltung verkauft. Und das hat offensichtlich so gut funktioniert, dass wir das heute noch haben. Natürlich gab es dann da auch einige Bräuche, wo man sich dann über die Preußen lustig gemacht hat. Das ist aber, führt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber auch diese Möglichkeit, mit Kreativität und Fantasien ausgelassenes Treiben zu organisieren, das scheint ja doch so fest in den Menschen drin zu sein, dass wir auch an so einer Tradition wie jetzt im Rheinland sehen können, dass über viele, viele Jahre sowas auch konstant gepflegt wird und in jeder neuen Generation sich eben wieder begeisternde Mitfeiernde finden.
Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Menschen ihre Fantasie freien Lauf lassen, aber nicht nur im Sinne von besonders ausgefallenen und schönen Kostümen, sondern es geht vor allen Dingen darum, sich eine schönere und bessere Welt zu erträumen und die vielleicht schon mal so probeweise bei so Festen umzusetzen.
Ja, stimmt. Das stimmt. Naja, aber Feste haben eine Funktion, ne? Oder stärken beispielsweise einfach auch Gemeinschaft. Und im Alltag gibt es vielleicht auch viele Grenzen zwischen unterschiedlichen Altersgruppen zum Beispiel, die mit viel Erfahrung, die mit wenig Erfahrung. Und plötzlich hast du dann bei Festen auch so einen intergenerationalen Austausch, der dann möglich ist. Da feiert man einfach gemeinsam und kann dann auch Werte oder auch eben Traditionen austauschen mit anderen Altersgruppen.
Also es ist so eine Art kulturelle Kontinuität, die dabei weiterhilft, dann vielleicht so Wissen und über Bräuche und Feierlichkeiten auch zu erhalten.
Ja, wie beim Karneval, ne? Dafür ist das ja eigentlich ein schönes Beispiel.
Ja, in der Pädagogik wird häufig noch ein anderes zentrales Merkmal von Festen genannt. Eine der Vorreiterinnen ist da Julia Nord. Sie schreibt in ihrem Artikel zur interkulturellen Kompetenz und Pädagogik, wie wichtig das Festhalten an traditionellen Festen eben für die Identitätsbildung auch von zugewanderten Kindern ist und dass das gemeinsame Feiern eben Menschen kulturübergreifend zusammenbringt und ein gegenseitiges Verständnis erzeugen kann und dadurch dann auch Vertrauen schafft.
Meinst du, Feiern hat sogar so eine Art evolutionäre Rolle oder ist das übertrieben?
Also es könnte schon sein, dass da das ja auf jeden Fall soziale Bindungen unterstützt, bringt das die Gemeinschaft voran, besonders auch dann, wenn man gemeinschaftliche Erfolge feiert.
Und auf jeden Fall steigern Feste das Wohlbefinden und bringen neuen Mut und neue Kraft, um Herausforderungen zu bewältigen. Was ich noch ganz interessant fand, war von Mircea Eliade, der sagt, naja, im Alltag, da leben wir in einer linearen Zeit. Wir haben Termine und spüren in irgendeiner Form den Druck der Zeit und der Vergänglichkeit. Und bei einem Fest, da haben wir eine andere Zeit. Der Alltag tritt in den Hintergrund und wir haben so eine Art ewiges Jetzt. Es zählt nicht, was gestern war oder morgen ist, sondern nur der Moment ist wichtig. Und der ist ein Religionswissenschaftler und Philosoph. Und der hat natürlich dann nochmal unter diesem Aspekt nochmal eine ganz andere Betrachtung, wenn er über Feiern oder über Zeit spricht. Aber ich finde das unheimlich interessant, dieses Herauslösen aus dem linearen Alltag.
Ja, und das schafft vielleicht auch Räume und auch Zeit, um nochmal ganz andere Formen der Interaktion auszuprobieren und einfach auch so ein grundlegendes menschliches Wohlgefühl herbeizuführen, dadurch, dass man zusammen ist, dass man sich anders begegnet, dass man sich vielleicht auch, wenn man zum Beispiel tanzt, gegenseitig anfasst und dann nochmal eine ganz andere Erlebenserfahrung machen kann dann.
Was ich aber auch interessant finde an seiner Beschreibung ist, dass das ja auch häufig das ist, was wir sagen, wenn wir in die Loge gehen. Wir haben das Gefühl, wir sind aus unserer normalen Alltagswelt raus. Also wir sind in einer anderen Zeit, nicht mehr in diesen linearen Beziehungen gefangen. Und das ist ja fast so, als wenn wir das jetzt übertragen, was er sagt, würde das ja bedeuten, dass wir in der Loge eigentlich immer feiern.
Sehr schöner Gedanke.
Ja, oder?
Auf jeden Fall. Also es setzt uns auf jeden Fall in positive Stimmung. Und tatsächlich ermöglicht uns ja auch dieses aus der Zeit heraustreten in der Loge, uns mit etwas ganz anderem zu beschäftigen und ganz anderen Gedanken nachzuhängen, als wir das normalerweise machen. Und auch da schaffen wir etwas, was man bei Festen ja ganz oft so spielerisch hat, dass also so Abgrenzungen und Reibungen und auch Hierarchien oder festgefahrene Rollenmuster aufgelöst werden, die sonst unseren Alltag ganz stark prägen. Und wir präsentieren uns von einer ganz anderen Seite unseren Mitfeiernden. Und das können wir auch in der Loge machen.
Ja, und es bedeutet aber eigentlich doch, dass du ganz bewusst auch darauf achten solltest, auch mit Menschen zu feiern, die dir nicht oder noch nicht oder nicht mehr ganz so nah sind wie andere und vielleicht mit denen du vielleicht auch Konflikte hast. Und da könnte man ja durch dieses gemeinsame Erleben vielleicht auch eine Veränderung der Beziehung herbeiführen.
Ja, das wirft nochmal einen ganz anderen Blick auf den schwierigen Cousin oder den etwas abseitigen Onkel, den man vielleicht auf der einen oder anderen Feier, Familienfeier miterlebt.
Genau so. Aber ich habe noch einen Wissenschaftler-Input gefunden, den ich auch ganz interessant fand. Der ist von Victor Turner, einem britischen Kulturanthropologen. Und der sagt, es geht beim Feiern auch um den Verlust des Ichs. Also wenn wir uns normalerweise über unsere Rollen definieren, ich bin der Chef, du bist der Angestellte, ich bin reich, du bist arm, was auch immer, dann geschieht beim Feiern ein Auflösen dieser Strukturen, dieser sozialen Strukturen. Es entsteht so eine Art radikale Gleichheit, ein Wir der gemeinsamen Feiernden. Das heißt, aus dieser philosophischen Betrachtung ist das Feiern so eine Art kollektiver Rausch, das uns dann daran erinnert, dass wir unter der Oberfläche unserer Titel, Orden und Besitztümer alle aus demselben Stoff gemacht sind. Mhm. Und das ist dann eben ja auch so eine Art von Wiederzusammenführen der vereinzelten Individuen in einem kollektiven Gemeinsamen. Das erinnert mich schon wieder an den Karneval in Köln, ehrlich gesagt.
Wenn ich diese drei Perspektiven nochmal zusammenfasse, ist ja interessant. Also Iliade sagte, wir brauchen das Fest, um uns mit dem Sinn des Lebens zu verbinden. Mhm. Turner sagte, wir brauchen das Fest, um unsere sozialen Rollen abzulegen und uns als Gleiche zu begegnen. Und Nord sagte, wir brauchen das Fest, um Integration zu ermöglichen, ohne die eigenen Identitäten aufzugeben.
Total spannend, ne? Ja, also ganz verschiedene Perspektiven.
Genau, drei völlig verschiedene Perspektiven auf das Feiern. Und da frage ich mich natürlich, haben wir die in der Freimaurerei auch? Also haben wir da auch noch mal eine andere Perspektive auf Feste und Feiern?
Also auf jeden Fall haben wir Feste und Feiern gemeinsam. Und dieses gemeinsame Feiern ist auch ein fester Bestandteil von unserem Logenleben oder unserem freimaurerischen Miteinander. Das geht schon los direkt nach der Aufnahme. Da gibt es dann ein gemeinsames Essen, ein ritualisiertes Essen. Und damit feiern wir die Ankunft einer neuen Schwester in unserem Bund.
Ja, und das Johannesfest hatten wir ja schon mal erwähnt.
Ja.
Auch das Stiftungsfest haben wir, glaube ich, schon mal in dem einen oder anderen Podcast genannt. Mhm. Ich würde sagen, es gibt so zwei verschiedene Festtypen. Einmal diese wirklich gesellige Beisammensein, also wenn wir zum Beispiel von den Brüdern zu einer Feier anlässlich des St. Patrick's Days eingeladen werden oder wenn wir beim Sommerfest uns treffen und feiern oder den Neujahrsempfang aller Logen im Logenhaus machen. Das sind ja vor allen Dingen kulturelle Zusammenkünfte, wo es um den Austausch geht, wo wir wirklich miteinander ein Fest feiern. Mhm. Und dann gibt es aber auch diese ritualisierten Feste, die wir haben, die sich an die normalen freimaurerischen Arbeiten anschließen.
Da müssen wir natürlich im Detail noch mal ein bisschen weiter reinschauen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die Tafelloge sprechen, also das gemeinsame Essen nach einer zum Beispiel Aufnahme einer neuen Schwester, dann ist das was anderes als ein Sommerfest. Mhm. Da gibt es eine andere Form, eine sehr viel festgelegtere Form und es soll unsere ritualisierte Arbeit eigentlich übertragen, in den Alltag weiterführen und gleichzeitig nochmal unsere Aufmerksamkeit halten durch diesen festen Ablauf und weiterhin das geregelte Miteinander erlebbar machen. Und natürlich auch nach diesem geistigen Arbeiten, sagen wir mal, dann auch das körperliche Wohl damit einbeziehen, sodass man so eine Ganzheitlichkeit bekommt und auch das Arbeit und Entspannen, Arbeit und Feiern irgendwie zusammengebracht werden. Mhm. Also da steckt dann schon noch mal ein bisschen mehr dahinter, als wenn wir jetzt einfach über Feste sprechen in so einer ganz allgemeinen Form.
Ja, also ich finde da auch entscheidend eben, dass es da nochmal zu so einer Verinnerlichung des Rituals kommt in dieser Feier. Und auch, dass wir eben nicht nur ernst zusammenkommen oder sondern dass wir eben auch ein geregeltes, fröhliches Miteinander haben in diesen Ritualen. Und dass da sich eben auch alle Schwestern dran beteiligen können und auch etwas dazu beitragen können zu diesen rituellen Feiern. Das finde ich eigentlich auch sehr schön. Das ist ja wirklich eine Feier der Lebensfreude, ein Freundschaftsmahl, ein Schwesternmahl.
Und ehrlich gesagt ist auch hier, finde ich, nochmal der Gedanke schön, dass auch dieses gemeinsame Feiern und Fröhlichsein auch einen Vorsatz braucht. Also dass nichts von dem, was wir da tun, einfach so zufällig passiert, sondern dass wir für jeden einzelnen Teil bereit sein müssen und willens sein müssen, das zu wollen. Wenn wir merken, wir wollen das gar nicht, wir wollen da gar nicht mehr sein, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Das heißt, das beste Zeichen für eine gut funktionierende Gemeinschaft ist, dass man wirklich Lust hat, auch miteinander zu feiern und dass man eben sich auch dazu bringt, zu sehen, dass man sich auch mit denen man sich vielleicht noch gar nicht so gut vertraut gemacht hat, durch gemeinsame Feiern auch einen Fortschritt erreicht und denen näher kommt.
Ja, ganz im Sinne Friedrich Nietzsches, ne? Das Fest ist die Feier der Bejahung des Daseins.
Ja, ist ein schöner Satz.
Gut. Ja. Und damit würde man dann auch sagen, so eine Zweckfreiheit in so einem Fest, das ist ja eigentlich ein höchster Luxus.
Ja.
In unserer Welt hat ja fast alles irgendwie einen Zweck. Selbst Sport dient der Gesundheit, Schlafen der Regeneration, Netzwerken ist gut für die Karriere. Aber so ein wahres Fest, das ist doch eigentlich zweckfrei.
Das stimmt und trotzdem haben wir ja schon eingangs gesagt, so ganz zweckfrei ist es am Ende nicht, weil es hat zwar keinen Zweck im Sinne von ein Ergebnis am Ende der Feier, aber es hat natürlich eine Wirkung auf die Teilnehmenden, die über das Ende dieses Festes hinausgeht. Und das ist durchaus erwünscht und durchaus am Ende ja auch ein Zweck von Feiern.
Ich würde das eher als einen Sinn bezeichnen, weniger als einen Zweck. Aber ich weiß natürlich, was du meinst.
Einverstanden. Haben wir denn jetzt alle Aspekte schon abgedeckt, die das Feiern für uns hat und auch für uns in der Freimaurerei hat?
Also ich würde sagen, was auf jeden Fall noch nicht genannt wurde, ist die Möglichkeit einer Nachbesprechung des zuvor erlebten Rituals. Also wir können ja nochmal so eine Reflexion über das Ritual, die Dinge, die wir da erlebt haben, haben während unserer Feier. Also einen wirklichen Austausch über inhaltliche Punkte eben auch.
Ja, das stimmt. Und natürlich kann man auch bei so einem Fest jede andere Form von Austausch, sich ein bisschen besser kennenzulernen, neue Dinge planen, sich vornehmen, netzwerken, was auch immer, ne? Persönliche Anliegen, das kann man natürlich auch alles damit unterbringen.
Und ich finde, dieses gemeinsame Essen, das stärkt ja nicht nur die Bindung, sondern das symbolisiert eigentlich auch ein friedliches Miteinander.
Das stimmt.
Ne? Ganz oft nehmen wir ja eben Mahlzeiten mit Menschen ein, die uns wohlgesonnen sind. Und das wird einfach unmittelbar mittransportiert, wenn wir sowas machen, so wie gemeinsame Essen.
Das stimmt. Und am Ende, ich meine, wir haben ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit auch über Vereinzelung gesprochen, ne? Ist natürlich ein gemeinsames Fest, ein Erleben von Gemeinschaft auch genau der Gegenentwurf dazu. Ne? Also in so scheinbar alltäglichen Zusammenkünften dann sich wiederzufinden im gemeinsamen Feiern, ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Effekt.
Ja, da fällt mir eine Frage von einer Hörerin ein, die unmittelbar gut dazu passt und das könnte unser Stein des Anstoßes sein. Sie fragte nämlich, wird denn bei diesen freimaurischen Festivitäten dann auch richtig ordentlich getrunken?
Ha, eine gute Frage.
Also wir haben ja durchaus Trinksprüche und sowas, wo wir uns tatsächlich zuprosten in dem ein oder anderen Ritual. Aber bei mir zumindest ist da in der Regel Wasser drin, denn ich muss ja immer noch fahren nach der Loge.
Ja, und es wird ein kleiner Schluck genommen. Und ehrlich gesagt, wir können ja jetzt eigentlich nur über unsere Loge sprechen, da ist es so, wenn da die Gastronomie kommt mit dem Getränketablett, dann dauert das immer eine Zeit, weil da sehe ich immer sehr viele Tees, Schorlen,
Cappuccino,
Milchkaffee und sonstige, mal eher aufwendig zu produzierende Getränke drin. Ich glaube, so ein Tablett voll mit Biergläsern wäre deutlich schneller bei uns. Also bei uns eher nicht so.
Ja, würde ich auch so sagen. Also wir können da natürlich nicht für alle sprechen, aber sicherlich hat das nichts mit einem Besäufnis bei uns zu tun.
Nee, aber schöne Frage. Muss man auch erstmal drauf kommen.
Ja, vielen Dank auch dafür.
Ja, vielen Dank.
Und damit wünschen wir einen wunderschönen Sommer. Der Start jetzt in den Juni und dann noch in die Sommermonate Juli und August. Da gibt es ja hoffentlich viel Anlass, draußen zu feiern. Das wünschen wir euch jedenfalls ganz herzlich. Vielen Dank, dass ihr uns gewogen bleibt und bis bald, sagen Barbara.
Und Antje, und wir werden keine Sommerpause machen. Ah, das heißt, wir haben zwar Ferien, aber wir versuchen unseren üblichen Podcast-Rhythmus auch in den Logenferienmonaten Juli und August beizubehalten.
Tschüss.
Tschüss.
Ach Mist, Antje, wir haben überhaupt nicht in den Brockhaus geguckt.
Warte mal. Feier. Von lateinisch feriae, Festtage, Fest, ursprünglich aus religiös-kultischem Bedürfnis der Gemeinschaft entstanden, war die Feier rhythmische Zensur, Höhepunkt und Besinnung des gemeinsamen Lebens. Sie gewann dabei große erzieherische Bedeutung. Von der Schulpädagogik wurde sie wiederentdeckt als Gegenwind zum Rationalismus des Unterrichts und zum Homo-Faber-Ideal der Industrievölker. Die feiernde Lebensgemeinschaftsschule gilt neben Unterricht, Spiel und Arbeit als eine der vier Grundformen der Bildung.
Ach.
Das ist verstörend.
Macht diesmal vielleicht wirklich nichts, dass wir reingeguckt haben.
Sehr lustig. Das nehmen wir nicht.
Nehmen wir nicht. Okay.